Und da ist es enorm wichtig, das eigene Team und sich selbst zu upskillen. Das heißt, immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Besonders was das eigene Produkt oder den Service betrifft, immer ein Auge offen zu halten. Hey, was geht gerade momentan in der Marketingwelt, in der Sales-Welt, in der Tech-Welt?
Grüße, ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Episode des Digital Breakfast Podcast. Und heute auch wieder mit einem außerordentlichen Mann. Ich finde es krass, was er für eine Vita hat, weil er vom Maschinenbau jetzt dann doch im digitalen Marketing und Vertrieb gelandet ist und hat irgendwie 154.000 Follower auf LinkedIn. Also allein, das ist schon eine Auszeichnung. Und wenn ihr wissen wollt, wer das ist und was er noch Spannendes zu erzählen hat, dann bleibt dran. Kostenlose Weiterbildung durch das Digital Breakfast. Das ist cool. Das heißt, ihr werdet aus- und weitergebildet über das Digital Breakfast, über die verschiedenen Themen. Ist, glaube ich, gerade auch State of the Art, ja, weil viele Budgets in Weiterbildung, Fortbildung werden gestrichen. Und da ist es, glaube ich, ein ganz, ganz guter Beitrag von uns. Wir haben 53 Themen, die wir bespielen. Guckt es euch mal an. Nehmt am Digital Breakfast teil. Es ist immer zweimal die Woche, dienstags und freitags. Und lasst euch berieseln, befähigen und network noch ein bisschen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Sache. Und dann noch einen kleinen Zusatz. Das Ganze bieten wir auch als Public Viewing an. Werdet Public Viewing Host. Also ihr müsst euch das vorstellen wie beim Fußball. Ihr werft einfach die Live-Übertragung von LinkedIn oder von unserem Zoom-Kanal auf den Beamer und guckt euch das gemeinsam an, könnt anschließend drüber diskutieren. Es kann genauso aber auch am Homeoffice, am Stehtisch sein, es kann auf dem Balkon sein, kostet kein Geld, schaltet das Ding ein und werdet Public Viewing Host und bietet einen Ort der Begegnung. Ich freue mich auf euch und freue mich auf viele, viele Hosts und auf viele, viele Teilnehmer, denen wir neues Wissen vermitteln können. Bleibt gesund und munter. Werbung Ende. Hallo Josefs.
Hi Thomas, grüß dich. Danke für die Einladung.
Bitte, bitte. Ja, du hast einen spannenden Lebenslauf. Vielleicht machen wir es mal so, dass wir erstmal so Status Quo besprechen. Ja, womit beschäftigst du dich heute zum Beispiel oder morgen? Was sind so deine Tätigkeiten?
Ja, relativ viel. Gute Frage. Also mein Hintergrund ist der Maschinenbau. Ich bin in Karlsruhe geboren, habe in Karlsruhe studiert am KIT und habe...
KIT, wow, ja. KIT ist schon KIT, ja. Also für die, die es nicht kennen, sollten sich mal informieren. Ich sage jetzt mal, da kommt nicht jeder rein und auch nicht jeder raus, sagen wir es
genau. Also muss ich sagen, war relativ langweilig für mich, weil ich habe auch einfach viel nebenbei gemacht, immer Webseiten gebaut für Kunden. Einfach so hat das Entrepreneurial-Ding angefangen. Genau, Master finde ich richtig cool. Habe mich dann im Bachelor vertieft auf Strukturmechanik, Master dann auf numerische Strömungsmechanik und Turbulenzmodellierung und habe dann abgeschlossen mit einer Masterarbeit in CAD, also Modellerkennung, mit Blender und praktisch daraus neuronales Netz bauen. Weiß jetzt, klingt super fancy, ist aber nicht super schwer, ist einfach viel Spielerei mit Blender zum Open Source Tool. Habe dann während meines Studiums schon gearbeitet, also relativ viel gearbeitet, habe bestimmt 10 bis 15 Positionen inne gehabt, an der Uni, außerhalb der Uni, viel programmiert, auch andere Dinge gemacht. Habe dann irgendwann gedacht, okay, man hört ja ab und zu von Leuten irgendwie so, was die verdienen. Ne? Jetzt sind jetzt irgendwie 15, 20 Jahre, sind irgendwie Abteilungsleiter und verdienen irgendwie ihre 100, 150.000 im Jahr. Und das hat für mich irgendwie nicht so Sinn gemacht, während ich schon studiert hatte, weil du musst dir überlegen, wenn du jetzt 15 bis 20 Jahre auf dieses Ziel hinarbeitest, das dauert einfach zu lange. Das heißt, bis ich das Geld erstmal verdient hatte und es dann auch wirklich genießen kann, dauert mir persönlich einfach zu lange. Und deswegen habe ich halt den Entschluss gefasst, okay, ich bin Maschinenbauer, ich interessiere mich für Marketing, für ein Online-Ding, eine Website bauen sein, whatever. Und dann habe ich praktisch mich entschieden, mit Ende 2022 dann selbstständig zu machen mit Apex Consulting. Wir haben uns primär am Anfang darauf fokussiert, Technologieunternehmen und SaaS, also Software-as-a-Service-Unternehmen, im Bereich Marketing zu unterstützen. Und dann wurden wir eigentlich immer breiter über die Zeit. Jetzt haben wir auch Anwälte als Kunden, Architekten, Firmen international, USA, Kanada, in Großbritannien, auch in Deutschland ein paar Startups. Worauf wir uns primär fokussieren, ist Marketing, also Positionierung und Messaging. Also wie positioniere ich mich oder mein Produkt in einer Welt, die relativ komplex ist. Das heißt, wie bringe ich meinem Kunden oder meinem Prospect bei, was mein Produkt eigentlich kann. Das heißt, über dieses klassische Saying, don't show features, show benefits. Das klingt erstmal einfach, aber das ist viel, viel komplizierter, wenn man erstmal wirklich eindringt. Weil man sieht ja auch viele Unternehmen, die machen immer das Gleiche. Ich schreibe jetzt mal ein White Paper, ich schreibe jetzt mal einen Blog, in der Hoffnung, dass dann durch SEO irgendwann jemand zufällig auf ihr Produkt kommt. Wobei das einfach viel komplexer ist. Man braucht Social Media. Man braucht eine richtig gute Website, die optimiert ist auf Speed, auf User Experience. Produktmarketing, also die Schnittstelle zwischen Customer Success, Sales, Marketing und dem Produkt an sich, muss einfach perfekt sein. Die Erfahrung, die wir einfach gesammelt haben, die verkörpern wir einfach mit Apex Consulting und helfen auch Unternehmen mit Marketing, aber auch Vertriebsthemen, wie man zum Beispiel ein CRM richtig implementiert. Was gibt es für Stufen im Sales-Prozess? Wie qualifiziert man korrekt und skriptbasiert? Und natürlich auch Sachen wie KI und Automatisierung an der Tagesordnung.
Ja, spannend. Machen wir mal so eine kleine Brücke. Wir haben am 25.10.2015 mit dem Digital Breakfast in Karlsruhe im Schlachthof begonnen. Das war tatsächlich die erste Veranstaltung, deswegen kenne ich natürlich auch die Gegend Karlsruhe und so weiter. Wir haben ja auch lange in der Nähe gewohnt, also jetzt, ich sag mal, in der Nähe von Pforzheim. Und das KIT ist mir natürlich auch bekannt. Und da gibt es ja auch so ein, wie soll man sagen, so eine ganze Gründer-Startup-Szene in Karlsruhe. Die sind sehr, sehr aktiv. Also gerade im Schlachthof waren auch viele, viele Startups und so weiter. Fand ich immer eine besondere, inspirierende Umgebung, auch um sich gegenseitig austauschen und zu helfen. Also das fand ich immer ganz gut.
Ja, gut. Karlsruhe kann ich auf jeden Fall empfehlen. Sehr schöne Stadt.
Wohnst du direkt in Karlsruhe, oder?
Nee, ich habe damals, als ich studiert hatte, habe ich noch bei meinen Eltern daheim gewohnt, in der Pfalz. Momentan habe ich Apex, also der Hauptsitz von Apex ist in Eindhoven, in den Niederlanden.
Ah, digitaler Nomade. Interessant, interessant. Also wir sind ja jetzt über Ländergrenzen hinweg tätig. Auch super. Bevor wir in unser Thema einsteigen, wie kommt man denn zu 154.000 Follower auf LinkedIn? Ich frage einfach mal ganz direkt, weil es mich einfach auch interessiert.
Ja, also ich habe ja die 154 auf LinkedIn, da habe ich ja noch 2 YouTube-Kanäle, einen Twitter-Account, Instagram-Account. LinkedIn an sich, also das Prinzip ist relativ einfach. Egal was man macht, einfach immer konsistent bleiben. Ne? Da ist ja auch ein gewisses System dahinter. Das heißt, wie bekomme ich den Content? Wie schreibe ich den Content, also die Copy für den Post? Und das muss ich ja einfach kontinuierlich durchziehen. Dafür haben wir halt eigene Frameworks gebaut, die wir auch unseren Kunden beibringen bei Apex. Das heißt, wie kann ich zum Beispiel, ich habe jetzt zum Beispiel ein Piece of Content, zum Beispiel ein White Paper, wie kann ich aus dem White Paper zum Beispiel einen Podcast machen, mehrere Blogs, LinkedIn-Post und so weiter und so fort. Bestimmte Systeme, das ist nicht super kompliziert, klar, aber womit viele Leute strugglen oder zu kämpfen haben, ist einfach dieses System, diese Prozesse dahinter zu verstehen und dann einfach die konsequent durchzuziehen. Und ich mache das jetzt, glaube ich, auch schon 4 Jahre auf LinkedIn und dann kommt man einfach zu so einer hohen Follower-Zahl.
Klar, also wenn du regelmäßig was machst, dann fällst du auf. Und irgendwann kommt dann auch so ein Schneeballeffekt, sage ich jetzt mal, der wird immer größer. Also du erreichst ja immer mehr Leute. Also ich bin ja noch weit davon entfernt. Ich gehe jetzt auf die 28.000 zu und ich bemerke das auch. Für mich gab es ja immer irgendwie so Stufen. Also jetzt ist gerade so die Stufe, wo sich auch Leute mit sehr, sehr viel Followern mit mir vernetzen. War am Anfang nicht so, aber jetzt kommst du irgendwie in so eine andere Bubble rein und so weiter. Und dann nimmt es Dynamik an und dann kriegst du halt viele Anfragen, ohne dass du selber was machen musst. Da gebe ich dir absolut recht. Und wenn wir eins machen, dann ist es kontinuierlich was produzieren. Gebe ich dir recht. Das muss auch nicht immer super, super professionell sein. Es muss authentisch sein, muss ehrlich sein. Und es muss dann rausgehen. Hast du auch ein Newsletter eigentlich?
Ich habe einen Newsletter, der sich eher genau auf Substack. Wobei ich da sagen muss, würde ich nicht empfehlen. Das habe ich damals, ich habe jetzt Episode 176, glaube ich. Also jede Woche mache ich eine Episode. Das heißt, schon seit 176 Wochen mache ich diesen Newsletter. Wobei ich da sagen muss, also wenn ihr da einen Newsletter aufbaut für die Zuhörerschaft, die jetzt und vielleicht einen eigenen Newsletter machen will, wollte ich so Dinge wie ConvertKit, also einfach Systeme, amerikanische Provider, die da einfach besser sind. Weil Substack an sich finde ich eher so, du hast eine Website-artige Formatierung. Und wenn mal was passiert mit Substack, dann ist halt die E-Mail-Liste sozusagen weg. Ne? Das heißt, ab und zu muss man da das Spreadsheet runterziehen, damit man halt einfach die E-Mails noch hat, irgendwie lokal auf der Maschine. Weil wenn mal was passiert mit Systemen oder Plattformen, die halt nicht super bekannt sind, dann ist es schon ein bisschen kritisch. Ne? Das heißt, ich würde da auf jeden Fall immer schauen, dass man, wenn man fremdes Real Estate benutzt, wie zum Beispiel YouTube, dass man zum Beispiel seine Videos woanders speichert, auf Google Drive oder halt nicht alles verloren geht auf einmal oder irgendwie alle seine Follower verloren
gehen. Und muss ich nochmal nachbohren, beim Substack, sind die Artikel dann automatisch erzeugt oder schreibst du die selber?
Nee, die schreibe ich selber. Das sind praktisch so Best Pieces von der letzten Woche, die ich so gefunden habe. Ich habe da Book of the Week und Tool of the Week, also für Ingenieure, das alles Ingenieursthemen betrifft. Aber dann kommt es natürlich auch zu dem Punkt, dass wir auch jetzt dran sind an einem Apex-Newsletter, das heißt so Marketing- und Business-Themen stärker fokussieren wollen. Und dann haben wir noch ein anderes Projekt, das wir jetzt langsam angehen, ist die sogenannte Business Suite, also business-suite.io. Das ist jetzt die Webseite, wo Leute sich eintragen können. Und da geht es darum, also einfach die Skills, die wir gelernt haben, zum Beispiel jetzt Time-Management ist, ob es Content-Marketing ist, wie repurpose ich Content, wie benutze ich KI in meinem Marketing? Weil jeder benutzt irgendwie ChatGPT, okay, ist cool, aber wie benutze ich das überhaupt, wie prompt ich das Ganze? Thema Prompt-Engineering. Die versuchen wir dann auf Business Suite, also für Leute, die sich zum Beispiel nicht leisten können, mit uns zu arbeiten, könnte ich einfach diese On-Demand-Kurse auf Business Suite dann zulegen.
Also so ein Self-Service quasi, ne? Ich sehe schon, wir könnten noch ein paar Episoden machen.
Ja, schön. Aber
wir haben ja was Spezielles vor und was ich auch schon seit letztem Jahr auch sehr, sehr genau beobachte. Das Thema kam von dir und dann habe ich sofort ja gesagt. Wir wollen über Google reden. Also was verändert sich gerade bei Google? Die haben ja letztes Jahr einen Code Red rausgegeben. Für die, die es nicht mitbekommen haben, das war bei Google noch nie der Fall. Warum haben sie das gemacht? Ja, das ist so eine Warnung auch an das ganze Umfeld, an die Mitarbeiter, so nach dem Motto, Leute, passt auf, unser Geschäftsmodell wird gerade zerstört und darüber wollen wir jetzt mal gleich reden. Ich darf noch mal ein bisschen vorausschauend was platzieren. Wir haben am 2.7. haben wir den Josef Hammer tatsächlich auch beim Digital Breakfast live und in Farbe. Dann im Livestream, also gerne schon mal vormerken, wir schreiben es auch in die Shownotes, wird dann auch natürlich entsprechend noch verbreitet beworben. Spiel dir mal den Ball zu. Wir haben den Titel Google Search Generative Engine, eine neue Ära von KI im Marketing. Ich habe tatsächlich jetzt die letzten Tage auch wieder einen Artikel gelesen, wie dramatisch sich das jetzt schon auswirkt, weil auch große Werbekunden abspringen und so weiter. Aber da bist du mehr der Insider. Ich gebe das Wort jetzt mal an dich.
Ja, also was wir jetzt momentan sehen als Entwicklung bei Google ist ja dieses Search Generative Engine. Also praktisch KI-generierte Antworten, wenn jetzt zum Beispiel jemand was eintippt in Google. Also viele benutzen ja ChatGPT als Suchmaschine an sich, ne? Was ja erstmal ein bisschen crazy ist. Aber viele Leute geben einfach zum Beispiel ein, wie funktioniert, keine Ahnung, ein Radio beispielsweise. Oder wie stelle ich meine Kamera ein für einen Podcast? So Sachen zum Beispiel. Und dann gibt ChatGPT einfach die Antwort. Was Google jetzt macht, ist, die kommen her und sagen, okay, wenn jetzt jemand etwas googelt, kommt einfach eine KI-Antwort daher. Und dann könnte man praktisch im oberen Feld von Google diese KI-generierte Antwort sehen. Was natürlich zur Folge hat, dass Leute, die sich jetzt in den vergangenen Jahren auf SEO fokussiert hatten, selbst wenn die auf Seite 1 von Google sind, dass jetzt jemand erstmal runterscrollen muss mit der Intention, okay, die KI-Antwort reicht mir nicht, ich vertraue der KI nicht, was erstmal unwahrscheinlich ist, weil viele Leute ja extrem viel ChatGPT und andere Lösungen benutzen, runterscrollen und dann auf die Webseite klicken. Und was auch manche Publikationen jetzt gesagt haben, ist, dass ungefähr dieser ganze Website-Traffic um 30-50% einstürzen wird. Das heißt, Unternehmen müssen sich einfach überlegen, abseits von SEO gibt es dann auch andere Möglichkeiten, wie ich meine Kunden erreiche. Und die Landschaft wird einfach viel komplexer. Google hat damals auch ein White Paper, oder ich sage mal, Paper veröffentlicht für die verschiedenen Moments of Truth. Also es gibt den nullten Moment der Wahrheit, den ersten Moment, den zweiten, dann den ultimativen Moment. Und genau, der nullte Moment der Wahrheit ist praktisch einfach, Leute informieren sich viel, viel stärker jetzt online. Wenn ich jetzt bei Thomas zum Beispiel was kaufen möchte, dann schauen einfach Leute, okay, gibt es dazu Reviews? Haben Leute schon mal Business gemacht mit Thomas? Hat der einen YouTube-Kanal? Finde ich sein LinkedIn-Profil? Das mache ich zum Beispiel. Wenn man mir eine E-Mail schreibt, schaue ich direkt, hat der ein LinkedIn-Profil? Einfach um zu schauen, ob diese Person echt ist. Also ganz viele Touchpoints und man versucht, die Reibungspunkte praktisch zu eliminieren, dass man praktisch das Branding passt, das Marketing passt. Leute finden dich auf Social Media, die sehen, dass du eine Autorität bist, dass dein Service eventuell direkt korreliert mit der Qualität der Videos oder deinem Podcast zum Beispiel, der online zu sehen ist oder zu finden ist. Das heißt, es wird alles super komplex, aber viele Marketing oder Unternehmen an sich verstehen Marketing als dieses eindimensionale Ding und denken einfach, ich schreibe jetzt ein paar Blogs, habe dann meine KPIs oder meine OKRs abgehakt und that's it. Aber so wird es definitiv nicht funktionieren. Und Leute, die einfach noch auf diesem Dampfer sehen und sagen, ich mache jetzt nur Blogs, nur White Papers und beschäftige mich gar nicht mit dem Thema KI, wie mein Team an sich oder meine Departments KI verwenden können, die werden auf jeden Fall das nicht lange durchmachen.
Also das glaube ich auch. Ich sehe noch eine Gefahr, dass ja immer mehr solche Modelle auch in Applikationen integriert werden. Also wenn ich jetzt an Copilot denke oder so, da muss ich ja gar nicht mehr zu Google, sondern ich bin in meiner Applikation, in meinem Word oder in meinem Adobe oder wo auch immer. Ich habe dann die Erwartungshaltung, dass ich, wenn ich da was in diesen Schlitz eingebe, dass da jetzt dann die Wahrheit kommt. Also das ist ja so die Erwartungshaltung und da gab es ja jetzt das letzten 12, 16, 18 Monate gab es ja jetzt wirklich so eine Awareness, dass sich also wirklich Leute an die KI rantrauen, die früher gar nicht dran gedacht haben.
Definitiv. Es gibt ja auch, du kennst es wahrscheinlich, Thomas, diesen Gartner-Hype-Cycle, ne? Wo man dann am Anfang immer diesen Peak hat und sagt, oh, das ist amazing und schau, was das alles kann. Aber irgendwann hat man dann dieses Valley of Despair, wo man dann sagt, okay, eigentlich ist es jetzt gar nicht so gut. Vor allem, wenn man jetzt schauen muss, wie prompt ich das Ganze zum Beispiel und dass viele Modelle eventuell noch auf outgedateten Daten basieren. Ne? Vielleicht habe ich gar nicht up-to-date Daten. Das heißt, meine Research oder mein Blog, den ich schreibe, oder das White Paper, basiert eigentlich auf alten Daten und nicht mehr auf neuesten Erkenntnissen. Das heißt, ich einfach reproduziere schon, was im Internet existiert. Und da ist es enorm wichtig, das eigene Team und sich selbst zu upskillen. Das heißt, immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Besonders was das eigene Produkt oder den Service betrifft, immer ein Auge offen zu halten. Hey, was geht gerade momentan in der Marketingwelt, in der Selbstwelt, in der Techwelt? Weil sich nur auf ChatGPT zum Beispiel zu verlassen, das backfired extrem schnell.
Und wie siehst du jetzt die Google Search Generative Engine? Ist der Google auf dem richtigen Weg? Wie sind da deine Erwartungen? Was denkst du?
Muss man mal schauen. Also was sich jetzt für SEO-Agenturen so als erste Reaktion gedacht haben, ist wahrscheinlich, die müssen sich auf jeden Fall umstrukturieren, weil SEO alleine wird es nicht mehr bringen. Das heißt, man sollte sich Gedanken machen, wie schalte ich zum Beispiel Ads? Guter Start ist zum Beispiel, wenn man auf Meta, also auf Facebook und Instagram Ads schaltet, vor allem lokal, zum Beispiel mit 30 bis 50 Euro am Tag startet. Das wäre zum Beispiel eine Alternative oder auf LinkedIn zum Beispiel. Wobei ich da sagen muss aus Erfahrung, dass manchmal sogar die Ergebnisse auf Meta, obwohl man zum Beispiel Ingenieure targetiert, manchmal auf Meta besser sind als auf LinkedIn. Also es ist extrem komisch, wie der LinkedIn-Algorithmus da funktioniert. Aber jetzt zurück zu deiner Frage, Alternativen einfach sich überlegt. Das heißt, wie kann ich auf mehreren Kanälen omnipräsent werden? YouTube, Instagram, Facebook, und einfach täglich Content produzieren. Und die Krux an der Sache ist, viele Leute oder viele Unternehmen verstehen nicht, wie sie praktisch diese Content Generation Engine, also diesen Motor, nicht nur starten oder beginnen, sondern die auch am Laufen halten. Weil viele schaffen es, anzufangen, aber dann bricht es irgendwann ein, weil einer irgendwie was übersieht oder einfach sich nicht dran hält. Das heißt, da auch interne Prozesse und Systeme zu bauen oder eventuell so eine Art Learning Management System aufzusetzen, damit jeder genau weiß, so und so läuft es ab. Wir hatten es vor dem Podcast, wie schnell ich den Podcast, was schneide ich raus, was bleibt drin, so Dinge, dass die einfach direkt festgelegt werden. Und ich glaube, sowas braucht jedes Unternehmen im Bereich KI. Das heißt, dass einfach festgelegt wird, es gibt ein bestimmtes Framework, wie man ChatGPT oder andere Engines promptet. Und so machen wir das jetzt für Blogs, White Paper, für Content auf LinkedIn und so weiter und so fort. Genau.
Und dann idealerweise dann auch natürlich im Intranet, alles öffentlich, sonst passiert sowas wie bei Samsung, dass dann auf einmal die Entwickler sich öffentlich irgendwie outen. War ja ein ziemlich großer Skandal. Also da muss man auch noch ein bisschen dann die Leute an die Hand nehmen und auch die Gefahren zeigen. Wir nehmen jetzt den Podcast auf. Wir hatten dann in der Vergangenheit tatsächlich Thema Copilot, Compliance und Security mit dem Ragnar Heil Digital Breakfast gehabt. Und der sagt, wenn wir einfach im Unternehmen Copilot einsetzen, dann ist der halt so konzipiert, dass er quasi auf alles Zugriff hat. Also man könnte sich dann quasi auch den Gehaltszettel vom Vorstand anschauen, wenn man da nicht gewisse Schranken oder Regeln, Benutzer oder so einrichtet. Du hast gesagt Framework, dass ich auch einfach das abstecke, was ist für den User, was ist für den Vorstand und so weiter. Das ist aber ja ein generelles Problem, wenn ich mit KI arbeite, dass ich mir da Gedanken mache.
Definitiv, ja. Normalerweise haben Unternehmen da Policies, also zum Beispiel Conf, die haben da einfach so eine Seite, wo dann genau festgelegt ist, also bevor jeder KI benutzt oder während man KI benutzt, dass es da einfach bestimmte Policies gibt. Keine Ahnung, wenn du GPT-4 benutzt, kein Hochladen von Verträgen oder Daten von Customern, die irgendwie top secret sind. Sowas sollte man auf jeden Fall nicht machen. Viele sagen, es wird nicht gelegt, also es wird nicht eingespeist in diese Large Language Models. Wobei es gibt ja auch ein neues Feld jetzt, was abseits von SEO auch jetzt wieder neu aufkommt, nennt sich Generative AI Optimization, also nicht Search Engine Optimization, sondern wie optimiere ich Search Engines auf meinen Suchbegriff oder auf meine Firma. Das heißt, ich glaube, die Zukunft wird dann wahrscheinlich so aussehen, dass es Leute gibt, die sich darauf spezialisieren, die Large Language Models so trainieren, dass einfach zum Beispiel gute Search Results für Apex rauskommen, aber weniger gute Search Results zum Beispiel für Mitbewerber von Apex. Das heißt, ich könnte zum Beispiel jemanden in der Zukunft hiren oder bei mir einstellen, der einfach den ganzen Tag nur diese Large Language Models trainiert und sagt, wenn jetzt jemand zum Beispiel nach Unternehmensberatung sucht, nach Marketingberatung, nach Vertriebsberatung, dass dann einfach Apex rauskommt und nicht irgendwie ein Mitbewerber.
Das ist mir neulich tatsächlich unbewusst, ist mir das passiert. Da habe ich was beim Digital Breakfast gemacht und so weiter und ein bisschen hin und her recherchiert und dann irgendwie am nächsten Tag nochmal und dann wurde tatsächlich Digital Breakfast vorgeschlagen, ja?
Ja, ja. Also es wird schon ein bisschen, fließt es schon mit rein in dieser Large Language Models. Ist ein neues Feld auf jeden Fall, aber da gibt es schon Research, also wie man das Ganze optimieren kann, damit man sicherstellen kann, dass wenn jemand was sucht über diese Generative KIs, dass man dann eventuell sogar in den Search Results auftritt.
Also jetzt nochmal vielleicht ganz konkret zu Google. Wie siehst du jetzt aus deiner Sicht die nächsten Schritte? Was wird Google tun? Einfach mal in die Glaskugel schauen?
Das ist eine gute Frage. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Was ich mich gefragt hatte, ist, wenn jetzt diese Search Generative Engine kommt. Ne? Also vieles, wenn man sagt ja zum Beispiel oben ist dann diese KI-Antwort. Rechts davon sollte dann diese beworbenen Search Results sein. Das heißt, wenn man Ads schaltet, sieht man die immer noch on top. Aber ich sehe es eher von der Brille, dass man einfach sagt, okay, wenn ich jetzt nur SEO gemacht habe, was gibt es für Alternativen? Das sehe ich so aus Unternehmerperspektive und aus Google-Perspektive muss man einfach schauen, was für die dabei rauskommt jetzt. Sie wollen einfach schauen, wahrscheinlich, dass einfach Leute mehr Google benutzen. Ob das am Ende so sein wird, müssen wir dann einfach schauen.
Also, was du sagst, fand ich schon immer kritisch, sich nur auf einzelne Kanäle zu verlassen.
Genau, ja.
Also für mich war das auch schon vor 2, 3 Jahren ein Thema, als ich mich mit SEO und so weiter auseinandergesetzt habe. Da ist mir dann ganz gesunder Menschenverstand, ist mir halt aufgefallen, okay, ich gebe was ein und dann kommen die Shopping-Ergebnisse und dann kommt das, dann kommen die bezahlten. Und mir ist dann aufgefallen, dass eigentlich die organischen Dinge auf Seite 1 immer weniger wurden. Also es waren dann vielleicht noch 10 Plätze oder so. Und da war für mich schon klar, es wird irgendwann darauf hinauslaufen, du musst Ads machen, weil sonst bist du gar nicht mehr auf Seite 1. Und jetzt gibt es ja eine andere, sehe ich jetzt einfach mal so, wer wird dann überhaupt noch scrollen? Also entweder mache ich es in der Applikation direkt oder ich vertraue, wenn die immer besser werden, auf die oben angezeigte KI-Antwort, dann muss ich gar nicht mehr scrollen. Und das wäre natürlich schon für die Werbeeinnahmen, da gibt es noch 1, 2 Plätze und die werden höchstbietend versteigert, aber ich glaube, das Volumen fällt dann weg.
Das sehe ich genauso. Und wie du jetzt gesagt hattest, Ads, ne, ist auch das Thema, was wäre jetzt zum Beispiel jeder, also du und deine Mitbewerber, die gleiche Qualität liefern im Sinne von Ads und die Webseite ist genau gleich. Und ich glaube, dann kommt es wieder auf den Punkt Mensch zurück. Also wie gut ist der Mensch an sich, wie kennt er sich mit seiner Thematik aus und wie empathisch ist man. Das heißt, versteht man die Psychologie seiner Target-Persona. Das ist extrem wichtig. Das kann KI einfach noch nicht. Deswegen denke ich persönlich, dass KI einfach nicht den Menschen oder den Marketer ersetzen wird, sondern es ist mehr so ein Added Benefit oder einfach so ein verlängerter Arm, den man einfach benutzen kann. Die Frage ist dann halt nur, wer benutzt es besser? Also wer leveraged die Tool zu seinen Gunsten und einfach besser und kombiniert die richtigen Tools am besten miteinander.
Wenn wir beim Werkzeug sind, bin ich jetzt irgendwie stümperhafter Handwerker oder bin ich ein Profi-Handwerker oder bin ich ein Profi-Heimwerker, gibt es ja auch. Also ich glaube, da wird es dann so einzelne Kategorien geben, wo man sich bewegt und die am Ball bleiben, das, was du ja auch schon gesagt hast, also ständiges Upskilling, die werden vorne sein und Punkt. Ganz einfach. Das war, glaube ich, schon immer der Fall. Das ist ja schon immer beobachtet. Ich war 11 Jahre bei Bechtle, als ich dann angefangen habe im Vertrieb und so weiter. Dann bin ich mit einem Außendienst da rausgefahren und dann hatte ich die Ehrenfolgeaufgabe, den Besuchsbericht zu machen. Und ich hatte den halt irgendwie 10 Minuten fertig. Und dann guckte er mich an. Wie hast du denn das gemacht? Der war top formatiert, weil ich mich halt im Word auskenne. Hab mein Setup, wie formatiere ich was und so weiter. Und das war ja jetzt nichts Tragisches. Aber jetzt geht es ja weiter, was du sagst mit den Prompts und so weiter. Was weiß ich auch zum Beispiel jetzt, was kann ich für CI-Vorlagen auch verwenden, drumherum bei Präsentationen, wenn ich die erzeuge, immer gleich ist und einem CI entspricht und so. Das sind welche, die sind so im Tiefschlaf. Also die sind halt mal bei SEO angekommen. Und jetzt sind wir eigentlich schon 3 Schritte weiter.
Genau, ich sehe das genauso wie du. Also es gibt ja immer noch Anwälte oder einfach verschiedenste Business-Formate, wo ich einfach mal online schaue, ob die eine Website haben, einfach die Outreach betreiben. Und die haben einfach noch Webseiten, die von 1990, 95 sind. Also es ist extrem krass. Also viele Leute denken wirklich, dass Marketing einfach so ein Ding ist, was relativ simpel ist, man braucht es nicht und dann die Kunden kommen schon voll alleine. Aber es ist, glaube ich, ein großer Irrglaube, so nach dem Motto, das Produkt verkauft sich von selbst, wenn es gut genug ist, was kompletter BS ist, denke ich.
Die Zeiten sind vorbei. Ich habe immer so einen Spruch, Hidden Champions, die in Zukunft hidden sind, sind irgendwann keine Champions mehr.
Genau, so sieht's aus.
Ja. Das ist, glaube ich, so ein Punkt. Und Josef, ich freue mich. Ich bin gespannt, was du uns ja noch zeigen wirst am 2. Juli. Da hat sich das Thema ja dann auch schon ein bisschen weiterentwickelt. Ich denke, du bleibst am Ball, ich bleib am Ball und es wird mit Sicherheit eine spannende Diskussion werden. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Gruß nach Eidhofen und schöne Zeit wünsche ich dir und bis bald. Tschüss.
Danke dir. Bis bald.
Kostenlose Weiterbildung durch das Digital Breakfast. Das ist cool. Das heißt, ihr werdet aus- und weitergebildet über das Digital Breakfast, über die verschiedenen Themen. Ist, glaube ich, gerade auch State of the Art, ja, weil viele Budgets in Weiterbildung, Fortbildung werden gestrichen. Und da ist es, glaube ich, ein ganz, ganz guter Beitrag von uns. Wir haben 53 Themen, die wir bespielen. Guckt es euch mal an. Nehmt am Digital Breakfast teil. Es ist immer 2-mal die Woche, dienstags und freitags. Und lasst euch berieseln, befähigen und networkt noch ein bisschen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Sache. Und dann noch einen kleinen Zusatz. Das Ganze bieten wir auch als Public Viewing an. Werdet Public Viewing Host. Also ihr müsst euch das vorstellen wie beim Fußball. Ihr werft einfach die Live-Übertragung von LinkedIn oder von unserem Zoom-Kanal auf den Beamer und guckt euch das gemeinsam an, könnt anschließend drüber diskutieren. Es kann genauso aber auch am Homeoffice, am Stehtisch sein, es kann auf dem Balkon sein, kostet kein Geld, schaltet das Ding ein und werdet Public Viewing Host und bietet einen Ort der Begegnung. Ich freue mich auf euch und freue mich auf viele, viele Hosts und auf viele, viele Teilnehmer, denen wir neues Wissen vermitteln können. Bleibt gesund und munter. Werbung.